Wir zum Anfang noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns jetzt auch den Nachmittag schenkst, wo wir miteinander können, dein Wort betrachten. Und wir bitten dich um dein Sagen, dass du unsere Herzen öffnest und dein Wort öffnest. Und dass du hilfst, dass dein Wort kann in unseren Herzen eingepflanzt werden und dass es Frucht bringen kann, wie du gesagt hast, 30, 60 und 100-fältig. Wir danken dir dafür, für alle Hilfe. Und auch für deine Nähe, deine Gegenwart bei uns. Amen. Heute Nachmittag wollen wir uns mit dem Buch des Predigers beschäftigen. Und ich beginne, indem ich die ersten Verse aus Kapitel 1 lese. Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger. Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht und ein Geschlecht kommt, aber die Erde besteht ewiglich. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter, und sie eilt ihrem Ort zu, wo sie aufgeht. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er, und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Alle Flüsse gehen in das Meer, und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Alle Dinge mühen sich ab. Niemand vermag es auszusprechen. Das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Das, was gewesen, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen, ist das, was geschehen wird. Und es ist gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu? Längst ist es gewesen in den Zeitaltern, die vor uns gewesen sind. Da ist kein Andenken an die früheren. Und für die Nachfolgenden, die sein werden, für sie wird es auch kein Andenken bei denen geben, welche später sein werden. Ich, Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Und ich richtete mein Herz darauf, alles mit Weisheit zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel geschieht. Ein übles Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit abzuplagen. Ich habe alle die Taten gesehen, welche unter der Sonne geschehen. Und siehe, alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Das Krumme kann nicht gerade werden und das Fehlende kann nicht gezählt werden. Ich sprach in meinem Herzen und sagte, siehe, ich habe Weisheit vergrößert und vermehrt über alle hinaus, die vor mir über Jerusalem waren. Und mein Herz hat Fülle von Weisheit und Erkenntnis gesehen. Und ich habe mein Herz darauf gerichtet, Weisheit zu erkennen und Unsinn und Torheit zu erkennen. Ich habe erkannt, dass auch das ein Haschen nach Wind ist. Denn bei viel Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt Kummer. Zunächst mal bis dahin. Das Buch des Predigers kann man wie folgt zusammenfassen. Am Ende seines Lebens wandte sich Salomo von dem allein wahren Gott ab. Dies wird beschrieben in 1. Könige 11, 1 bis 8. Die vielen Frauen, die Salomo geheiratet hatte, wurden dem weisen König zum Verhängnis. Er begann, falsche Götter der umliegenden Völker zu verehren. Er wandte sich also ab und suchte Befriedigung und Sinnerfüllung in allen möglichen und unmöglichen Dingen des Lebens. Durch Gottes Gnade und Zucht durfte er am Ende seines Lebens offensichtlich noch einmal eine Umkehr erleben. Lesen wir dazu 2. Samuel 7. Gott hatte zu seinem Vater David gesprochen. Verse 14 und 15. Gott spricht über die Nachkommenschaft Davids über seinen Sohn: Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein, sodass, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder. Aber meine Güte soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir weggetan habe. Und dein Haus und dein Königtum sollen vor dir beständig sein auf ewig. Dein Thron soll fest sein auf ewig. Hier wird die Möglichkeit des Abweichens in der Familie Davids angesprochen. Und da wird deutlich gemacht, dass Gott den Sohn Davids züchtigen wird, wenn er abweicht, und zwar indem Gott Menschen gebraucht. Das ist gemeint mit Menschenrute, mit Schlägen der Menschenkinder. Und Gott verheißt, meine Güte soll nicht von ihm weichen. Im Fall von Saul, ein Mann, der nie eine wirkliche Bekehrung erlebt hatte, man sieht das in den Büchern Samuel, 1. Samuel, wenn Saul über Gott spricht, gegenüber Samuel sagt er immer, dein Gott, dein Gott. Er hatte keine persönliche Beziehung. Und Gott hat sich schließlich von Saul abgewandt. Aber im Blick auf den Sohn Davids wird gesagt, ich werde meine Güte nicht von ihm weichen lassen, aber er soll unter die Zucht Gottes kommen. Und das ist ein Hinweis, dass es bei einem Abweichen bei Davids Sohn und Thronfolger Gottes Wiederherstellung geben sollte. Also durch Gottes Gnade und Zucht durfte er, Salomo, aber am Ende seines Lebens offensichtlich noch einmal eine Umkehr erleben. Es ist vielleicht noch interessant, darauf hinzuweisen, das Abweichen Salomos am Ende seines Lebens wird in 1. Könige 11 beschrieben. Man beachte die Fußnote 1 auf dem Blatt. Aber in 2. Chroniker 9, in der Parallelstelle, wird der Abfall Salomos überhaupt nicht erwähnt. Das hat seine guten Gründe. Die Bücher der Könige betonen mehr die Verantwortung des Menschen, während die Bücher der Chroniker mehr den Akzent legen auf Gottes Gnade. Und das kommt zum Beispiel hier zum Ausdruck, indem im Buch der Könige der Abfall erwähnt wird, aber im Buch der Chroniker wird das sogar weggelassen. Gewissermaßen ausgelöscht durch die Vergebung Gottes. Das Buch des Predigers ist ein Rechenschaftsbericht, den Salomo geschrieben hatte, um das Volk vor der Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Gott zu warnen. Wir lesen aus Kapitel 12 im Predigerbuch, Vers 9. Aber ich lese schon einen Vers davor. Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger. Alles ist Eitelkeit. Und über dem, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis. Und er wog und forschte, verfasste viele Sprüche. Der Prediger suchte, angenehme Worte zu finden. Und das Geschriebene ist richtig. Worte der Wahrheit. Also hier wird klar gesagt, dass der Prediger das Volk Erkenntnis gelehrt hatte. Welche Erkenntnis? Dieser Rechenschaftsbericht sollte das Volk warnen vor der Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Gott. Der reiche König, der sprichwörtlich reiche König, hatte alles ausprobiert, was ihm hätte Erfüllung bringen sollen. Doch ohne Gott war alles hohl und leer. Das ist die Bedeutung von Prediger 1, Vers 2. Eitelkeit der Eitelkeiten. Das Wort eitel hat den Sinn im Hebräischen von Hauch, Nichtigkeit. Also es bedeutet höchste Hohlheit, höchste Sinnlosigkeit, Eitelkeit der Eitelkeiten. Alles ist Eitelkeit. Das Leben ohne Gott war hohl und leer. Ohne Gott sind alle irdischen Genüsse und Bemühungen letztlich sinnlos. Darum die Frage in Prediger 1, Vers 3. Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Was schaut eigentlich dabei heraus, wenn man sich 70, 80 Jahre abmüht? Letztlich alles sinnlos, sagt der Prediger, ohne Gott. Und die Lehre dieses Buches ist diese: Niemand soll Salomos schmerzhafte Irrwege nochmals gehen. Wir sollen aus Salomos Erfahrungen lernen. Es ist ja so, man kann lernen durch Erfahrung, aber man kann auch lernen durch Zuhören. Und auch unsere Kinder können immer beides wählen. Und die einen wählen Schmerzen und die anderen wählen den Weg des Gehorsams. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Aber Gott möchte nicht, dass wir den Weg der Schmerzen gehen und der Irrungen. Und darum warnt uns das Buch des Predigers, nicht diese Dummheiten des weisen Königs Salomo zu wiederholen. Und da sehen wir, Alter schützt nicht vor Torheit. Und auch Weisheit schützt nicht vor Torheit. Das Endziel des Predigers besteht darin, uns tiefe Gottesfurcht und Gehorsam der Heiligen Schrift gegenüber zu lehren. Das drücken die beiden letzten Verse aus. Prediger 12, 13. Das Endergebnis des Ganzen. Lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Dann ist er wirklich Mensch. Bedeutet dies. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Diese zwei Schlussverse sind ganz entscheidend, um das Buch Prediger zu verstehen. Es ist nicht ein Buch, das Skepsis, Zweifel, Verzweiflung, Sinnlosigkeit lehrt, sondern es zeigt den Ausweg aus den Zweifeln und der Sinnlosigkeit. Das haben viele übersehen. Man sagt, dass Voltaire, der große Spötter, aufklärische Philosoph aus Frankreich, sich auf dieses Buch berufen hätte, über seine gottlosen Zweifel. Aber offensichtlich hat auch eine so gescheite Leuchte das Buch nicht verstanden. Ja, denn er hat das Endergebnis offensichtlich nicht beachtet, was das Buch eigentlich soll. Das ist schon interessant und gleichzeitig eine Bestätigung von 1. Korinther 2, Vers 14, dass der natürliche Mensch, also der nicht erneuerte Mensch, eben Gottes Wort gar nicht richtig verstehen kann. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche aber, das ist der Mensch, der durch Gottes Geist geleitet wird, der Geistliche aber beurteilt alles. Er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Also, darum haben manche großen Denker dieses Buch gar nicht verstanden. Nicht, weil sie zu wenig Intellekt gehabt hätten, sondern weil sie nichts vom Geist Gottes angenommen haben. Dieser selbe Voltaire übrigens hat auch erklärt damals in dem ersten aufklärischen Stolz, dass nun alle Religion überwunden ist, bald wird die Bibel gar nicht mehr erhältlich sein. Und später hat dann eine Bibelgesellschaft sich in seinem Haus eingerichtet. Gut, also das nur so in Klammer zu Voltaire. Wer Gott fürchtet und seinem Wort gehorcht, fürchte Gott und halte seine Gebote. Wer Gott fürchtet und seine Gebote befolgt, kann voll Dankbarkeit seinem Schöpfer gegenüber die guten, aber vergänglichen Gaben mit wahrer Freude maßvoll genießen. Es ist sehr erstaunlich. Manche haben gesagt, das Buch ist doch völlig pessimistisch und erfüllt von dem Gedanken der Sinnlosigkeit. Ja, aber man muss zum Beispiel lesen, nicht nur Eitelkeit der Eitelkeiten kommt darin vor, sondern das Buch ist voll von Versen, die über Freude sprechen. Und schauen wir mal, Kapitel 9, Vers 9. Ich lese schon Vers 7. Geh, iss dein Brot mit Freude und trinke deinen Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Da spricht er zu einem Menschen, der Gott wohlgefällig lebt. Übrigens trinkt er den Wein mit frohem Herzen, nicht? Der Wein macht das frohe Herz, ja? Noch wichtig. Denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit und das Öl mangle nicht auf deinem Haupte. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines eitlen Lebens, welches er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine eitlen Tage hindurch. Denn das ist dein Teil am Leben und an deiner Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Ja, also hier wird gar nicht pessimistisch gesprochen, sondern hier heißt es, genieße das Leben mit deiner Frau. Aber nicht ein maßloses Genießen, sondern die Dinge, die Gott als Schöpfer uns gibt, dankbar aus seiner Hand nehmen. Also das ist die Lehre in diesem Buch, die wir noch deutlicher finden werden. Tiefe Gottesfurcht und Gehorsam der Heiligen Schrift gegenüber bringt uns dazu, dass wir voll Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber die guten, aber vergänglichen Gaben mit wahrer Freude maßvoll genießen können. Meine Frau sagt ja immer wieder, wie kann man sich das vorstellen, dass wir einmal nicht mehr verheiratet sein sollten? Aber es sind die Heirat ist für dieses eitle, das heißt vergängliche Leben bestimmt, nicht für die Ewigkeit. Denn mit dem Tod wird die Ehe beendet. Und was auch noch interessant ist, der Mann, der 1000 Frauen hatte, sagt hier, genieße das Leben mit der Frau, nicht mit den Frauen, die du liebst, mit der Frau. Er wusste, was nach Gottes Schöpfungsplan das Wahre ist. Mit dem Buch Prediger bezeugt uns Gott, er versteht das Denken und Sinnen des von Gott entfremdeten Menschen. Es ist Gottes tiefe Herablassung, dass er uns dieses Buch in der Bibel gegeben hat, das sich so im Detail mit dem Denken des von Gott entfremdeten Menschen beschäftigt. Und damit wieder zeigen, dass wenn wir auf solche Gedanken kommen, Gott kennt diese Gedanken. Gott weiß, wie diese Gedanken funktionieren, aber er will uns auch den Ausweg aus diesem Denken heraus zeigen. Das wäre eine Zusammenfassung des Buches. Nun schauen wir genauer an, wer ist der Autor dieses Buches? Wir haben ja eingangs Kapitel 1 gelesen und da haben wir nirgends den Namen Salomo gefunden. In Vers 1 heißt es lediglich Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Vers 12, ich, Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Und das hat die Kritik aufgenommen, um zu sagen, dass nicht Salomo dieses Buch geschrieben hat, sondern irgendjemand anders. Henri Rossier, der einige Kommentare zur Bibel geschrieben hat auf Französisch, der hat vor Jahrzehnten hat er auch einen Kommentar zum Prediger verfasst. Und am Anfang sagt er, Salomo ist der Autor dieses Buches. Aber Leute, die alles in Frage stellen, außer ihrem eigenen Denken, haben auch dies bezweifelt. Nun, die Bibel bezeugt uns klar, dieser Sohn Davids hier, also der aus der Königslinie von David kommt, das war ein Sohn Davids. 2. Samuel 12, Vers 24, dort sehen wir, Salomo erfüllte diese Bedingung. Er war ein Sohn Davids. Dann weiter, König in Jerusalem. In 1. Könige 11, 42 wird das deutlich. Salomo hat in Jerusalem regiert. Natürlich gab es auch andere, die waren Söhne Davids und die haben in Jerusalem regiert. Aber weitere Punkte, er war König über Israel, nach Prediger 1, Vers 12. Dies entspricht 1. Könige 1, Vers 34. Und nun, er war weiser als alle, die vor ihm über Jerusalem herrschten. Prediger 1, Vers 16. Und das entspricht 1. Könige 3, Vers 12, wo diese ausnehmende Weisheit Salomos beschrieben wird, dass es keinesgleichen gibt zu Salomo. Also kann es gar nicht jemand anders gewesen sein aus seiner Linie später, der müsste ja weiser gewesen sein als Salomo. Aber es stellt sich die Frage, wenn er sagt, ich war weiser als alle, die vor mir über Jerusalem waren. Wer war denn vor ihm über Jerusalem? Saul hat nicht in Jerusalem regiert. Nur David. Ja, aber es haben doch viele Könige in Jerusalem regiert vorher. Mindestens bis zurück zur Zeit Abrahams, wo wir den König Melchisedek als König von Salem, will sagen Jerusalem, finden. Also er sagt nicht, weiser als alle israelitischen Könige in Jerusalem, sondern alle, die als Könige in Jerusalem früher geherrscht haben. Und damit meint er alle kanaanitischen Könige, die schon mindestens während 1000 Jahren etwa regiert hatten. Ein weiterer Punkt, in Prediger 2, 4 bis 6 beschreibt sich der Prediger als großer Bauherr. Dies entspricht 1. Könige 9, 15. Salomo war ein großer Bauherr, der an verschiedenen Orten Gewaltiges in der Architektur geleistet hat. Ferner sagt Prediger 2, Vers 8, ich sammelte mir auch Silber und Gold und Reichtum der Könige und Landschaften. Ich schaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonnen der Menschenkinder, Frau. Da macht er leider keinen Punkt. Frau und Frauen. Das entspricht seiner völlig verdrehten Vielweiberei. 1. Könige 11, Vers 3. Salomo hatte 7 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Aber vielleicht noch eine Erklärung. Nebenfrauen bedeutet nicht, dass die nicht verheiratet waren. Das waren keine Konkubinen. Sondern das ist in der Bibel ein erbrechtlicher Begriff. Eine Nebenfrau war eine richtig geheiratete Frau mit einem Ehebund. Aber sie hatte kein Anrecht auf ein Erbe. Also im Ehevertrag war sie gewissermaßen vom Erbe ausgeschlossen. Und weiter, in Prediger 12, Vers 9 haben wir bereits gelesen, dass der Prediger ein großer Sprüchedichter war. Und dies entspricht 1. Könige 4, 32, wo erklärt wird, dass Salomo einige 1000 Sprüche verfasst hat. Und er ist ja auch der Verfasser, gemäß Sprüche 1, 1, eines großen Teils des biblischen Sprüchebuches. Es gibt keinen anderen Menschen, auf den diese Angaben zutreffen würden, als nur auf Salomo. Aber warum erwähnt er den Namen Salomo nicht? Er tut's im Sprüchebuch, wiederholt. Er tut's im Hohen Lied, aber nicht im Prediger. Nun, wir können eine Antwort finden in der Bedeutung des Namens. Salomo bedeutet der Mann des Friedens. Aber im Prediger beschreibt es eine friedelose Zeit ohne Gemeinschaft mit Gott. Und darum ist es so passend, dass ihr seinen Eigennamen gar nicht mit hineinnimmt. Von bibelkritischer Seite, oder noch ganz kurz zuvor, auch die jüdische rabbinische Tradition hat im babylonischen Talmud Megillah 7a und Shabbat 30 das Buch des Predigers ganz klar Salomo zugeschrieben. Aber von bibelkritischer Seite wurde dies bestritten, indem unter anderem behauptet wurde, dass das Hebräische im Buch Prediger mehr dem Mishnah-Hebräischen des Talmuds um 200 nach Christus gleiche als dem biblischen Hebräisch. Das Buch stamme demzufolge aus sehr später Zeit. Nun, es ist tatsächlich so, und das weiß man schon lange, dass das Hebräische in diesem Buch effektiv irgendwie anders ist, als man sich es sonst gewöhnt ist im Alten Testament. Wer modern Hebräisch kann, dem sei gesagt, oft ist das Relativpronomen der, welcher ist hier im Prediger she und nicht das gewohnte, vielmehr gewohnte asher. Und so gibt es viele Eigenheiten in dem Prediger Hebräisch. Und wie gesagt, das she zum Beispiel ist üblich im rabbinischen Hebräisch und eher selten im Alten Testament. Und so hat man gesagt, das ist ein spätes rabbinisches Hebräisch oder Mishnah-Hebräisch und kann darum unmöglich von Salomo stammen. Aber man sieht, wie wissenschaftliche Ansichten so relativ sind. Und es lohnt sich einfach, Wissenschaft zu betreiben auf der Basis der Bibel. Wo die Bibel und der Glaube an Gottes Wort die Ausgangslage ist, denn dann können wir schon viele Fehler von vornherein abhaken und gleich weitermachen in der richtigen Richtung. Nämlich, das Hebräische wurde weiter untersucht und man hat ja mit der Zeit auch immer mehr außerbiblisches Hebräisch kennengelernt durch Inschriften und so oder verwandte Dialekte. Und so hat man nun zeigen können, dieses Argument widerlegen können, indem aufgezeigt wurde, dass die sprachlichen Besonderheiten des Predigers als Dialekt mit phönizisch-kanaanäischem Einschlag erklärt werden sollte. Also, wenn man es genau untersucht, sind die Parallelen eben nur oberflächlich zum Mishnah-Hebräischen, sondern man kann diese Eigenheiten und noch viele mehr dazu viel mehr mit einem alten phönizischen Einschlag erklären. Aber was allgemein gilt, das Hebräische des Predigers ist absolut einzigartig und ohne irgendeine Parallele in der gesamten hebräischen Literatur. Also es ist so, es ist nicht ähnlich mit dem späten Hebräisch. Es ist auch nicht ähnlich wie das Hebräisch von Mose in früherer Zeit. Es ist ein Hebräisch, das wir sonst nirgendwo gefunden haben. Aber es ist ja auch so, das Hebräische, die hebräische Gattung des Predigers, als nämlich ein philosophisches Essay, könnte man sagen, ist in der hebräischen Literatur eigentlich einzigartig. Ohne Parallele. Also die Sprache ist so einzigartig wie der Inhalt des Buches. Und das gibt eine Erklärung für diese Besonderheit, denn es ist ja so, wir haben verschiedene Sprachstile. Ich will das auf einem ganz anderen Gebiet etwas illustrieren. Wenn man das Radio einschaltet, dann höre ich sofort am Sprachklang, ohne dass ich genau höre, was er jetzt nun sagt, dass das nun eine Sportsendung ist. Aber ich höre auch sofort, ob jetzt das auf der DRS3 wieder eine Vorstellung von neuen Hits sind. Die sprechen nämlich viel cooler. Und ich höre sofort, dass das nun die Nachrichten sind. Denn er hat wieder eine ganz andere Sprache. Wir haben je nach Gattung, haben wir in unserer Sprache verschiedene Sprachen. Und so ist es eben auch in der Literatur, dass man je nach Gattung, wie man schreibt, schreibt man eher so, schreibt man eher so. Und das ist auch in der Bibel so, dass die Gesetzestexte von Mose haben einen ganz anderen Klang als zum Beispiel die Erzählung des Buches Esther. Das hängt also zusammen mit der Gattung, mit der literarischen Gattung, was eigentlich da im Text ausgedrückt wird. Bei der Sprache des Predigers handelt es sich eben, wie gesagt, nicht um ein Mishnah-Hebräisch, auch nicht um ein spätes Bibel-Hebräisch. Es gleicht nämlich nicht dem Hebräischen in den Büchern Chronika, Haggai, Zacharia und Malachi. Das waren die letzten Propheten bis 400 vor Christus. Gleicht nicht. Also, wie will man das Buch aufgrund der Sprache datieren? Das ist schwierig. Aber was wir sagen können, Salomo pflegte einen intensiven Kontakt mit Phönizien. 1. Könige 5, 1. Schlagen wir kurz auf. Phönizien ist das kanaanitische Land nördlich von Israel in der Bibel. Also im heutigen Libanon. Mit den Städten Tyros, mit der Hauptstadt Tyros. 1. Könige 5, 1. Und Hiram, der König von Tyros, sandte seine Knechte zu Salomo, denn er hatte gehört, dass man ihn zum König gesalbt hatte an seines Vaters Statt. Denn Hiram war alle Zeit ein Freund Davids gewesen. Und Salomo sandte zu Hiram und ließ ihm sagen, du weißt ja, dass mein Vater David nicht vermochte, dem Namen des Herrn, seines Gottes, ein Haus zu bauen. Wegen der Kriege und so weiter. Und dann engagiert er den König von Tyros als Material Geber für den Tempelbau in Jerusalem. Und sogar Künstler wurden engagiert von Tyros her, Handwerker, die da mithelfen sollten. Und so war genau in der Zeit Salomos eine sehr enge Beziehung zu Phönizien. Die ging sogar so weit in 1. Könige 9, 11. Hiram, der König von Tyros, hatte Salomo mit Zedernholz und mit Zypressenholz und mit Gold nach all seinem Begehr unterstützt. Damals gab der König Salomo dem Hiram 20 Städte im Lande Galiläa. Wenn man weiterliest, fand er sie allerdings nicht so großartig, diese Städte. Aber der hat sogar Städte in Israel von Salomo gekriegt. Und das zeigt also, da war ein sehr enger und damit auch sprachlicher Kontakt zu Phönizien. Ich muss vielleicht noch erklären, Hebräisch ist ja ein Dialekt aus der größeren Sprachengemeinschaft, die man nennt das Kanaanäische. Also Hebräisch war ein kanaanäischer Dialekt und so eben auch Phönizisch. Aber im Prediger merkt man also eine besondere Beziehung zwischen dem Hebräischen zu dem phönizischen Dialekt. Wenn man Hebräisch kann, kann man auch phönizische Inschriften lesen. Aber man muss die Besonderheiten kennen. Und nun passt das also ganz wunderbar zur biblischen Aussage, dass eben Salomo der Autor des Predigerbuches ist. In Qumran wurden zwei Predigerhandschriften gefunden. Die Handschrift 4Q, Ko und dann klein a. Dem sagt man Kohelet-Handschrift A. Kohelet ist hebräisch für Prediger. 4Q bedeutet aus der vierten Höhle der 11 Qumran-Höhlen. Das sind so die Abkürzungen für die Handschriften. Also 4Q Kohelet hat man datiert auf 175 bis 150 vor Christus. Da sind Teile erhalten aus Kapitel 5, 6 und 7. Und eine zweite Handschrift, 4Q Kohelet B, datiert man auf etwa 50 vor Christus oder noch ein bisschen später. Da hat man Teile aus Kapitel 1 erhalten. Und damit, mit diesen Funden, ist die liberal-theologische Ansetzung der Entstehungszeit des Predigers auf 170 bis 160 vor Christus vom Tisch gewischt worden. Also der berühmte Alttestamentler, liberale Theologe R.H. Pfeiffer, 1892 bis 1958, hatte den Prediger aufgrund von sprachlichen und inhaltlichen Kriterien eben auf etwa 170 bis 160 datiert. Ja gut, wenn wir nun eine Handschrift haben, einfach so durch einen, kann man sagen, so zufälligen Fund aus einer Höhle in der judäischen Wüste, die datiert auf 175 bis 150, dann muss man sagen, also muss man unbedingt das Original noch davor ansetzen. Und man kann auch nicht gleich davon ausgehen, das wäre quasi die erste Abschrift. Also dieser Fund legt nahe, dass man den Prediger jedenfalls weiter zurückdatieren sollte. Aber es ist ein schönes Beispiel, um zu zeigen, wie in der liberalen Theologie so oft unter kritischen Vorzeichen Dinge als wissenschaftlich hingestellt wurden und später wurde es einfach überholt. Kann heute von niemandem mehr akzeptiert werden. Aber für eine gewisse Zeit war das der erhabene Stand der liberaltheologischen Wissenschaft. Und das zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir nicht auf solche Meinungen uns abstützen und denen irgendwie folgen. Wenn wir irgend so etwas Kritisches gegen die Bibel hören, dann können wir uns sagen, ja, dann warten wir mal ein paar Jahre und dann wird das auch noch klar. Gerade die Funde aus der Höhle 4, das waren ja Funde, die sehr Jahre später veröffentlicht wurden, weil es so viele kleine Fragmente waren, Zehntausende. Und Pfeiffer hat offensichtlich diese Auswertung natürlich noch nicht mitbekommen bis 1958. Er ist gestorben in meinem Geburtsjahr. Und ja, ging voll daneben. Aber dieses Beispiel soll uns zeigen, wie die liberale Theologie eben keine Basis ist, auf die unser Glaube irgendwie hören sollte. Aber hätte man, wie der Glaube in früheren Zeiten, einfach schlicht auf die Aussagen der Bibel gehört, dann wäre man sowieso richtig gewesen. Und hätte das Buch Salomo zugeschrieben, der regierte 971 bis 931 vor Christus. Aber das Buch Prediger entstand im Alter, und so können wir es etwa auf die 30er Jahre datieren, im 10. Jahrhundert vor Christus. Und das ist schon grandios. Aus welchem Grund? Ja, worauf ist Europa kulturell so stolz? Ja, auf Europas Erbe, intellektuelles Erbe aus Griechenland. Die großen Philosophen wie Plato, Aristoteles, Sokrates und so weiter und so fort. Ja, aber viele Gedanken, die man in Jahrhunderten später dann in Griechenland findet, die finden wir schon im 10. Jahrhundert in Salomos Prediger. Und er sagt, das hat alles nichts gebracht. Das ist natürlich frustrierend, oder? Für stolze europäische Akademiker zu hören, es war ein Jude, der hat das alles schon früher durchgedacht und hat gesagt, es ist alles totaler Unsinn. Ja, und die Spätdatierung von dem Prediger hängt eben damit zusammen, dass man den Prediger betrachten will als ein Buch unter dem Einfluss der griechischen Philosophie. Das war er aber nicht, sondern er hat dieses Denken schon längst vorweggenommen und auch gleich eben in den Papierkorb geworfen. Denn die Schlussfolgerung ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Die Weisheit findest du nur in dem geschriebenen Wort Gottes in der Bibel. Nun kommen wir zu einigen Besonderheiten im Buch Prediger. Das Wort übersetzt mit Prediger lautet auf Hebräisch Kohelet, wie schon gesagt. Oft liest man in Kommentaren, es ist ein ganz schwieriges Wort und man weiß nicht so gut, wie man das übersetzen soll. Ich halte nicht sehr viel davon, denn Kohelet kommt einfach von Kahal, das heißt auf Hebräisch Versammlung. Und so heißt der Kohelet, einer, der eine Versammlung einberuft und zu ihr spricht. Dieses Wort Kohelet kommt 7-mal vor im Buch. Ich habe hier auf dem Blatt alle Stellen angegeben. Von der Form her ist Kohelet eigentlich ein Partizip Femininum. Also ich versammle würde bedeuten ani kohel. Und wenn ich eine Frau wäre, dann würde ich sagen, ani kohelet. Komisch. Nein, es ist gar nicht komisch, denn das Partizip Femininum wird im Hebräischen manchmal gebraucht, speziell für Beamtentitel. Und das macht deutlich, dass kohelet gewissermaßen ein Amt ausdrückt. Der kohelet hat gewissermaßen diese Aufgabe, diesen Status, um eben das Volk einzuberufen, zu ihm zu sprechen und diese Botschaft zu geben. Wie wir gelesen haben in Prediger 12, über dem war der Prediger weiß, über dem, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis. Das Wort kommt also nur im Buch Prediger vor, im Alten Testament. Nun ein paar typische Wörter dieses Buches. Eitelkeit. Ich habe das schon angesprochen, Hebräisch Hevel heißt Hauch. Hevel, Hauch, Nichtigkeit. 38 Mal kommt es in diesem Buch vor. Es ist übrigens dasselbe Wort wie Abel. Der Name Abel in 1. Mose 4, Vers 2. Auf Hebräisch spricht man das aus, Hevel. Warum haben Adam und Eva ihren zweiten Sohn Hevel genannt? Dem ersten haben sie einen viel schöneren Namen gegeben. Eva sagt, ich habe einen Mann gewonnen mit der Hilfe des Herrn. Und dieses Gewinnen im Hebräischen ist die Wurzel, die man in dem Wort Kain findet. Kain bedeutet erworbenes Gewinn. Und sie dachte, oh, jetzt ein Nachkomme. Gott hat ja gesagt in 1. Mose 3, der Same, der Nachkomme der Frau, wird der Schlange den Kopf zertreten. Adam hat diese Verheißung geglaubt und nachher nannte er seine Frau Chava, Deutsch Eva, das heißt Leben. Er hätte sie doch besser Mavet genannt, Tod. Gott hat dir ja verheißen, an dem Tage, an dem du von diesem Baume isst, wirst du sterben. Aber Gott zeigte den Ausweg durch den kommenden Erlöser, der von Eva abstammen sollte. Und der sollte der Schlange den Kopf zertreten und letztendlich Leben bringen. Und so hat Adam im Glauben an die messianische Verheißung seine Frau entgegen der tragischen Tatsache, dass nun der Tod in die Welt gekommen war, sie Chava genannt, Leben. Und die Frau, die Stammmutter der Menschheit, sagt, ich habe einen Mann gewonnen mit der Hilfe des Herrn, Kain. Und dann merken sie schon sehr bald, das kann man ganz früh merken, da ist ein Problem da. Der Kleine tut gar nicht so, wie er sollte. Das Böse ist in ihm. Und dann haben sie schon gewusst, ja, also gut, dann beim zweiten Baby, was los war? Hevel, Hauchnichtigkeit. Und so drückt also Hevel eigentlich die Frustration und die Enttäuschung der Menschen in einer durch die Sünde gefallenen Schöpfung, Welt aus. Und dieses Wort wird nun eben so im Prediger eindrücklich aufgenommen, 38 Mal. Und zwar zuweilen dreimal, als Superlativ, Eitelkeit der Eitelkeiten, Havel, Havalim. Wir kennen ja diesen Superlativ, zum Beispiel das Lied der Lieder. Luther hat übersetzt das Hohe Lied, das schönste Lied, Hohe Lied 1,1. Das Lied der Lieder, das ist Shir Hashirim. Hier, Havel, Havalim. Oder das Allerheiligste, wörtlich das Heilige der Heiligen. Kodesh, Kodesh HaKodashim. Das sind alles Superlative im Hebräischen. Also Eitelkeit der Eitelkeiten will sagen, totale Eitelkeit, Hauchnichtigkeit, totale Sinnlosigkeit. Die Übersteigerung. Dann finden wir 9-mal den Ausdruck, ein Haschen nach Wind. Wir haben es wiederholt in Kapitel 1 schon gelesen. Wer den Wind in seine Fäuste zu packen versucht, wird nur frustriert. Und Salomo erklärt, all diese Bemühung des Menschen ist ein Haschen nach Wind, wo man letztlich, man kann nichts greifen, nichts bleibt. Wir können nicht sagen, das ist jetzt mein. Ich habe das schon erlebt, da habe ich eine ganz schöne Bibel gekauft. Da habe ich so richtig Freude gehabt, das ist ein schönes Ding. Und dann geschieht schon wieder, irgendwie eine Mappe so quer drin war es und ein anderes Buch hat es schon verwüstet. Seite geknickt und zerrissen. Und da muss man immer wieder lernen, es ist alles so vergänglich. Selbst die kleinen Dinge, wo wir eine gewisse kindliche Freude dran haben, wir müssen es gehen lassen. Wir haben nichts, wo wir sagen können, das bleibt mir, jetzt habe ich mal. Und es gibt Leute, die haben ein ganz schönes Auto und dann kommt der Kratzer, oder? Der erste. Wir können es einfach nicht halten. Ein Haschen nach Wind in allen Bereichen. 21 Mal wird über Mühe gesprochen. Und 9-mal, das ist Hebräisch, amal. Und 9-mal das Verb sich mühen oder abmühen, amal. Am Schluss ein kurzes A. Amal, amal. 30-mal. Ja, und das ist doch das große Thema der Menschen. Warum arbeiten wir und krampfen wir uns eigentlich ab? Wo liegt der Sinn? Wo liegt das richtige Verhältnis? Ja? Das ist die große Frage. Und das beginnt bereits in der These des Buches. 1, Vers 2. 1, Vers 3. Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe? Amal. Womit er sich abmüht, amal, unter der Sonne. Und das Wort Yitron, Vorteil, Gewinn, 10-mal, kommt nur im Prediger vor, sonst nirgends im Alten Testament. Aber schon in Vers 3, welchen Yitron hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Was bringt's eigentlich, das Krampfen? Wo liegt das Ergebnis? Letztlich können wir doch nichts behalten. Und der Prediger lehrt, der Mensch kommt leer in die Welt hinein und er geht leer wieder hinaus. Wir sind ohne Kleider auf die Welt gekommen. Und wir gehen ohne Kleider. Wir können sie nicht mitnehmen. Sie verwesen im Grab. Das ist, wird im Neuen Testament dann auch aufgenommen in 1. Timotheus 6. Obwohl es im Neuen Testament kein direktes Zitat gibt aus dem Prediger, haben wir verschiedene Stellen, die ganz deutliche Anspielungen sind auf dieses inspirierte Buch. 1. Timotheus 6, Vers 6. Die Gottseligkeit oder die Gottesfurcht, Frömmigkeit, das ist ja das Endziel des Predigers. Die Gottseligkeit, die Gottesfurcht aber mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so ist es offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Also die Stelle mahnt uns zu Bescheidenheit, Dankbarkeit, Genügsamkeit. Aber dies zurückgreifend auf die Lehre des Predigers. Prediger 5, Vers 15. Gleich wie er aus dem Leib seiner Mutter hervorgekommen ist, wird er nackt wieder hingehen, wie er gekommen ist. Und für seine Mühe wird er nicht das Geringste davon tragen, das er in seiner Hand mitnehmen könnte. Und das haben doch die Völker in alter Zeit immer wieder versucht. Man hat ihnen Waffen beigelegt und Schmuck noch und noch. Aber nicht zur Freude der Toten, sondern zur Freude der Grabschänder. Und auch dies ist ein schlimmes Übel. Ganz so, wie er gekommen ist, also wird er hingehen. Und was für einen Gewinn hat er davon? Dass er in den Wind sich müht. Auch ist er alle seine Tage in Finsternis und hat viel Verdruss und Leid und Zorn. Ja, also das zum Thema Sinnlosigkeit im Buch des Predigers. Nun, das Weltbild des Predigers. Oder besser gesagt, das frühere Weltbild, das der Prediger hatte in seiner Zeit vor seiner Rückkehr zu Gott. 29-mal finden wir den Ausdruck unter der Sonne. Tachat HaShemesh. Also das Weltbild Salomos in seiner Gottferne betrachtete nur die Dinge unter der Sonne. Damit war Gott und das Himmlische, das Jenseitige, ausgeschaltet. Ganz entsprechend der Philosophie von Aristoteles. Ich verweise auf den Vortrag über den modernen Menschen. Dort haben wir gesehen, Aristoteles hat die Betonung gelegt auf die Einzeldinge, die irdischen Einzeldinge, und mit dem Jenseits, das war nicht seine Sache. Aber das wird schon vorweggenommen, im Buch Prediger. Ein Mensch betrachtet die Dinge unter der Sonne und kommt dann zur enttäuschenden Schlussfolgerung. Es ist alles so sinnlos. Alles so ohne Ziel. Dreimal kommt noch der Ausdruck vor, unter dem Himmel. Das wäre wie ein Synonym, gleichbedeutend unter der Sonne, unter dem Himmel. Dann achtmal haben wir die hebräische Wendung Al-Haaretz. Al-Haaretz, sechsmal zu übersetzen mit auf der Erde und zweimal auf die Erde. Aber das zeigt uns die Sicht einfach, das Diesseitige, das Irdische. Und das ist eben auch das Weltbild des modernen Menschen. Das, was hier ist, und auch die Wissenschaft beschäftigt sich mit dem, was hier ist. Ja, sie kann auch nicht darüber hinausgehen. Wir können ja keine Experimente machen fürs Jenseits, obwohl das manchmal auch probiert wird. Aber das Schlimme ist, dass man in der modernen Wissenschaft dann gesagt hat, das ist der Bereich, den wir beobachten können und mehr gibt's auch nicht. Wahr ist nur das, was wir sehen. Aber das führt letztlich eben zur Sinnlosigkeit und erklärt eben auch die Krise des modernen Menschen in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Da hat die breite Masse, besonders der Jugendlichen, plötzlich festgestellt, wohin führt uns dieses Diesseitsdenken, wo alles nur das Diesseitige wahr sein kann, das führt in die Verzweiflung. Und darum der Versuch damals, einen Sprung ins Irrationale zu machen. Durch den großen Kick oder was es auch immer sein sollte. Ja, man hat probiert mit Rockmusik, mit Drogen, mit östlicher Religiosität und so weiter, bis dann zum Bungee-Jumping-Seil. Und die ganz Guten, die machen das dann ohne Seil. Ja, aber das ist die Konsequenz aus dem modernen Denken. Aber das wird schon längst in einem alten jüdischen Buch in der Bibel vorweggenommen. Wer nur das Weltbild so sieht, der verzweifelt und endet in der Frustration. Manche großen Denker, die haben das schon viel früher erlebt. Und dieses Malaise, dieses Unwohlsein der modernen Welt haben die schon viel früher empfunden als in den 60er Jahren. Zum Beispiel ein Franz Kafka schreibt er 1910 in sein Tagebuch, war Sonntag, aufgestanden, eingeschlafen, aufgestanden, welch elendes Leben. Ja, dann sind wir wie Kühe. Die stehen auf, fressen, trinken, laufen herum, dann sitzen sie wieder ab, dann stehen sie wieder auf und dann bis am Abend werden noch gemolken dazwischen und dann wieder die Nacht und am Morgen wieder das Gleiche. Jeden Tag das Gleiche. Nun, ein nächster Themenkomplex, Gott im Buch Prediger. Das Buch Prediger ist kein atheistisches Buch. Gottes Existenz wird nicht geleugnet. 40 Mal kommt der Gottesname Elohim vor. Elohim bezeichnet ganz speziell in der Bibel Gott im Sinn von Schöpfer und Erhalter des Weltalls. Darum ist es das Wort für Gott im Schöpfungsbericht von 1. Mose 1. Bereshit bara el Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Im Anfang schuf Gott Elohim die Himmel und die Erde. Es ist immer Elohim. Aber der Eigenname Gottes in der Bibel ist Yahweh. Hebräisch geschrieben J-H-W-H. Dieser heilige Eigenname Gottes, der gemäß den 10 Geboten nicht zum Eiteln ausgesprochen werden darf. Und darum hat man im Judentum Abstand genommen, diesen Namen alltäglich in den Mund zu nehmen. Aber dieser Name Yahweh war insbesondere der Name des Bundesgottes Israels. Ich lese aus 2. Mose 6, Vers 2. Gott wollte in Beziehung treten, in Gemeinschaft treten mit einem Volk hier auf Erden. Und so heißt es, und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm, ich bin Yahweh. Und ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. El Shaddai. Aber mit meinem Namen Yahweh habe ich mich ihnen nicht kundgegeben. Und dann Vers 6. Darum spricht zu den Kindern Israel, ich bin Yahweh. Und ich werde euch herausführen unter der Last, unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg und werde euch erretten aus ihrem Dienste und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und so wollte Gott ein Volk befreien, um mit ihm in ein Bundesverhältnis zu treten und ihm die Weisheit seines Gesetzes zu geben. Also Yahweh ist der Gott, der in eine Bundesbeziehung zum Menschen tritt. Aber im Buch Prediger wird Gott nie Yahweh genannt. Weil es zwar um einen Menschen geht, der aus dem Bundesvolk war, aber den Bund Gottes gebrochen hatte und anderen Göttern nachgegangen ist. Er hat damit die ersten zwei Gebote der Tora, der 10 Gebote, gebrochen. Ich bin Yahweh, euer Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das zweite Gebot war, keine Bilder zu verehren. Und das dritte dann, den Namen Yahweh nicht zum Eiteln aussprechen. Aber Salomo hat sich vor fremden Göttern niedergebeugt. Er hat Götzenbilder verehrt. Und so ist der Name Yahweh hier draußen. Es geht um einen Menschen, der Erfahrung gemacht hat, ohne Gemeinschaft zum Bundesgott. Interessant ist, in 1. Mose 2 wird Gott doch im Schöpfungsbericht dauernd genannt, der Herr Gott, Yahweh Elohim. Warum? Plötzlich dieser Wechsel, dauernd Yahweh Elohim. Nun, ganz einfach. Das Kapitel 1 gibt ja eine Beschreibung der Schöpfung in der Übersicht. Kapitel 2 ist nicht ein zweiter Schöpfungsbericht, sondern eine Darstellung der Schöpfung mit Betonung auf Gottes Beziehung zum Menschen. Der Mensch steht im Mittelpunkt und nur dort wird beschrieben, wie Gott einen Bund mit Adam geschlossen hatte. Und darum nennt Gott sich dort Yahweh. Und weil er der Schöpfer ist, auch in Kapitel 2, Elohim. Also wir sehen, wie die Gottesnamen in der Bibel ganz bewusst gewählt Verwendung finden. Wenn wir uns mal das vor Augen führen, die moderne liberale Bibelkritik hat eigentlich so ihren richtigen Anfang genommen mit 1. Mose 1 und 2. Da hat ein Arzt Astrück eben dem Beachtung geschenkt, in Kapitel 1 immer Elohim, in Kapitel 2 Yahweh Elohim. Und für den gescheiten Mann die klare Schlussfolgerung, das muss ein anderer Autor sein in Kapitel 2. Die Menschen früher haben so dumm und ungebildet eben auf die Überlieferung gehört, sei Mose, sei der Autor. Nein, das können wir nicht annehmen, denn wir merken, ja, vom Stil her, dass da ein anderer Autor spricht. Ja, es ist kein anderer Autor, aber Astrück war ein Tor. Und er hat seinen Verstand über das Wort Gottes gesetzt und so hat er geirrt. Denn die Gottesnamen werden in der Bibel sehr bewusst gewählt. Und das weist überhaupt nicht hin auf verschiedene Quellen. Aber ausgehend von dieser Beobachtung hat man das dann auf die ganzen 5 Bücher Mose ausgedehnt und hat begonnen, das Wort Gottes zu zerreißen und zerreißen in die Quellen Javist, Elohist, Priesterschrift, Deuteronomist. Und der beste Fall ist ein Vers in 1. Mose, hat man gleich in drei Quellen unterscheiden können. In einem Vers. Nur das Schöne ist, die Kritiker haben sich selber gehängt, denn je nach Kritiker wurden die Quellen wieder an anderen Orten gesehen. Also das zeigt, wie eindeutig diese Quellen waren. Aber am Schluss haben sie sich dann so ungefähr geeinigt. Das ist ja demokratisch. Nun, auch das wieder so als ein Beispiel, um zu zeigen, dass wir müssen das Wort Gottes aus sich selber heraus verstehen lernen. Im Vertrauen und im Glauben an Gottes Wort. Und dann können wir es verstehen. Aber der Gottlose kann es nicht verstehen. Noch ein schönes Beispiel. 2. Chroniker 18, 31. Das ist so ein Paradebeispiel, um die Verwendung der Gottesnamen zu illustrieren. Der König Josaphat war im Krieg, kam in Not, weil man ihn verwechselte mit dem König des Nordens, des Nordreiches. Und es geschah, als die Obersten der Wagen Josaphat sahen. Denn sie sprachen, das ist der König von Israel. Da umringten sie ihn, um zu streiten. Und Josaphat schrie. Und Jahwe half ihm und Elohim lenkte sie von ihm ab. In einem Vers beide Worte. Der gläubige König schreit zu seinem Gott Jahwe, der Bundesgott, hilft ihm. Und Elohim, der Erhalter des Weltalls, wendet die Streitwagen von ihm ab. Nun ist Folgendes beachtlich. In dem Sprüchebuch, dessen größter Teil auf Salomo zurückgeht, nämlich bis Kapitel 29, da finden wir den Namen Jahwe 87 Mal. Und nur 5-mal Elohim und einmal die andere Form Eloah. Ist doch interessant. Der gleiche Autor, aber so eine andere Verwendung des Gottesnamens. Nun, das Buch der Sprüche ist das Buch der Weisheit für solche, die in Beziehung zu Gott leben. Hier wird Menschen, die Gottes Bund treu sein wollen, wird hier erklärt, wie sie sich im Alltag mit Gottes Hilfe und Unterweisung zurechtfinden können. Also, darum ist hier der Name Jahwe so passend und hat überhaupt nichts damit zu tun, dass etwa das Sprüchebuch nicht von Salomo geschrieben worden wäre. Aber wie gesagt, im Sprüchebuch nennt er seinen Eigennamen Salomo, Mann des Friedens. Denn hier wird aus dem Frieden heraus, dem inneren Frieden heraus, göttliche Weisheit für den Alltag gelehrt. Nun zum Thema Freude im Buch Prediger. Es ist nicht ein pessimistisches Buch, aber es wird viel über Pessimismus geschrieben. Das Wort Freude, hebräisch Simcha, findet sich 7-mal im Buch Prediger. Ich habe auf dem Blatt alle Stellen angegeben. Sich freuen, Samach, 9-mal. Aber es ist nicht mit diesen 16-mal getan. Übrigens, 16-mal entspricht genau dem Wort Freude im Philipperbrief. Die 4 Kapitel des Philipperbriefes, die lehren Freude im Glauben, auch in widrigen Umständen. Paulus schrieb den Philipperbrief aus dem Gefängnis in Rom. Schreibt, freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals will ich sagen, freut euch. Das Wort Freude, froh sein, sich freuen. All die verwandten Wörter 16-mal im Philipperbrief, aber das finden wir auch 16-mal im Predigerbuch. Aber man beachte auch noch Synonyme wie guter Dinge sein. Prediger 5, 14. Das ist zwar anders formuliert, aber es bedeutet auch Freude. Also findet sich die Freude im Buch Prediger noch mehr, noch öfters. Dieses Buch wird im Judentum in der Synagoge vorgelesen, immer am Laubhüttenfest. Und das Laubhüttenfest ist das Fest der Freude. Dreimal betont die Tora, dass man sich an diesem Fest freuen soll. 3. Mose 23, 40, 5. Mose 16, Vers 14 und 15. Und dabei sogar, und du sollst dich nur freuen. Eigenartig, ein pessimistisches, skeptisches Buch wird an dem Fest der Freude, das letzte der sieben Feste des Herrn, 3. Mose 23, das alle früheren Feste in sich zusammenfasst, gelesen. Nun, die alten Rabbis hatten gemerkt, das Buch lehrt uns wahre Freude aus der Hand des Schöpfers. Und nun führt das uns zum Aufbau des Buches. Man kann Kommentare aus dem Regal nehmen über das Buch Prediger und man findet eine andere Einteilung nach der anderen. Und alle sind interessant. Aber die beste Einteilung eines Bibelbuches ist immer die, die nach Kennzeichen der Teile im Text selber sucht. Zum Beispiel im Buch Hohelied, da kommt wiederholt ein Refrain vor. Und dieser Refrain hilft uns zu sehen, wo die Strophen aufhören. Unterschiedlich lange Strophen, aber das gibt uns die natürliche, von Gott selber gegebene Einteilung. Man kann das immer wieder feststellen, dass gewisse Stichwörter markieren, wo ein Teil endet. Und nun ist es genau so, wenn man dieser Freude auf den Grund geht im Buch Prediger, dann stellt man fest, nach einer Einteilung zerfällt der Prediger in 9 Hauptteile. Und bei jedem dieser Teile gibt es am Schluss ein Endergebnis. Dann ganz am Schluss wird es sogar ausdrücklich gesagt, das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören. Und nun, immer am Ende der Hauptteile 1, römisch 1 bis römisch 8, kommt die Freude vor. Und es ist effektiv so, dass das inhaltlich dann wieder ein Thema abschließt. Der letzte Hauptteil endet nicht mehr mit der Freude, aber er beginnt mit der Freude. Ja, am Schluss wird alles etwas verändert. Und es beginnt eigentlich mit der Schlussfolgerung, der früheren Schlussfolgerungen. Und zwar so, dass es in Kapitel 11, Vers 9 heißt, freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz mache dich froh in den Tagen deiner Jugendzeit. Ja, also das ist das Endergebnis aller Endergebnisse in den Hauptteilen 1 bis 8. Und diese Einteilung hilft eben, das Buch wirklich so zu verstehen, wie es verstanden werden will. Der Predigerkommentar von Benedikt Peters, das Buch Prediger, das weist diese Einteilung auf. Und das hat auch dazu geführt, dass ich kenne keinen besseren Kommentar zum Prediger als dieses Buch. Also kann ich sehr empfehlen. Wir gehen noch etwas weiter. Und zwar zu dem Thema auf dem Blatt Kreisläufe in der Einleitung. Das Buch ist also wie folgt aufgebaut. Nach der Nennung des Autors, Vers 1, kommt die These des Buches, Verse 2 und 3. Und dann beginnt die Einleitung, Vers 4. Ein Geschlecht geht und ein Geschlecht kommt, aber die Erde besteht ewiglich. Oder es ist so, das hebräische Wort Olam kann bedeuten ewig oder auf unabsehbare Zeit. Es ist so, Olam kommt von der Wurzel Alam, was im Arabischen bedeutet zudecken. Und so ist Olam etwas, das sich dem menschlichen Geist entzieht, das dem menschlichen Geist verborgen ist, in zeitlicher Hinsicht. Und das kann im absoluten Sinn sein, ewig, ohne Ende. Oder es kann sein, eine unüberschaubare Zeit. Also die Erde besteht nicht im absoluten Sinn ewig, aber sie besteht auf unabsehbare Zeit und da kommt eine Generation, geht eine Generation, eine neue kommt, es kommt wieder eine geht. So dauernd. Als Nebensatz möchte ich aber noch erklären, das ist diese Eigenheit des hebräischen Wortes Olam, das also von einer Zeitperiode bis zur Ewigkeit reichen kann, da haben die Alphasöhner eingehakt. Und dann haben sie gesagt, ja gut, wenn die Bibel über ewige Pein spricht, dann ist das eben nur ein Zeitalter und endet auch wieder. Ja, was soll man dann sagen? Ja, wie hat man im Hebräischen ausdrücken können, ewig, sodass es wirklich klar war, dass es ewig ist? Das konnte man auf Hebräisch auch sagen. Gut, wenn es heißt in 1. Mose, El Olam, der ewige Gott, dann ist das sowieso klar, dass Gott kein Ende hat, keinen Anfang hat. Aber in anderen Zusammenhängen will man ganz klar sagen, absolut ewig, dann sagt man Le'olmei Olamim, in die Ewigkeit, in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Ja, das ist wieder dieser Superlativ. Havel Havalim, Kodesh HaKodashim, Shir HaShirim. Jetzt können wir ein bisschen Hebräisch nachher. Und dann erst noch phönizisch-kananäisch geprägtes Hebräisch, ja? Nun, ja, das war nur ein Spaß. Also, in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Und das wird im Neuen Testament aufgenommen. Die neutestamentliche griechische Sprache schließt sich ja sehr eng am Alten Testament an. Und wenn über die ewige Pein in der Offenbarung gesprochen wird, dann heißt es Offenbarung 14, 11. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Oder man kann übersetzen, in die Zeitalter der Zeitalter. Aber das entsprechend dem hebräischen Vorbild, das ist aus dem Hebräischen nachgebildet, Le'olmei Olamim, absolut ewig. Das ist ganz klar. Und so, das haben wir noch mehr, gerade in Verbindung mit der ewigen Pein. Auch in Offenbarung 20, Vers 10 und so weiter. Weil das griechische Wort Aion, das entspricht so diesem Olam im Hebräischen, Zeitalter oder Ewigkeit. Aber jetzt wollen wir den Alphasöhnern noch ein Schnippchen schlagen. Und zwar gibt es nämlich noch ein anderes Wort im Neuen Testament. Und das ist Aionios, das Adjektiv. Das kommt 70 Mal vor und das wird im Neuen Testament im absoluten Sinn als ewig verwendet. Und ich zeige die Verwendungsweise und zur Zeit des Neuen Testaments auch im außerbiblischen Griechisch war Aionios ewig. Das hat einen Bedeutungswandel durchgemacht, aber zur Zeit des Neuen Testaments absolut ewig. 2. Korinther 4, Vers 17. Und dann gehen wir in die Pause. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich. Das aber, was man nicht sieht, Aionios. Wir wüssten nicht, was Aionios heißt. Aber wenn wir in einer Fremdsprache lesen, müssen wir oft die Wörter aus dem Zusammenhang erkennen, ja? Um nicht immer dauernd nachzuschlagen. Da merken wir, Aionios ist das Gegenteil von zeitlich. Ja, das Gegenteil von zeitlich ist nicht zeitlich. Das Gegenteil von zeitlich ist ohne Ende. Und in Matthäus 25 haben wir auch eine solche, wie man in der Sprachwissenschaft sagt, Opposition von Wörtern. Matthäus 25, 46. Und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Beides mal Aionios. Nun, wenn die ewige Pein zeitlich ist, dann ist das ewige Leben auch zeitlich. Da wird es also schon recht schwierig. Und dann braucht man viel Akrobatik, um das noch umgehen zu können. Aber es ist ganz klar, so ewig wie das ewige Leben, so ewig ist die ewige Pein. Und Aionios ist das Gegenteil von zeitlich. Es ist ewig. Aber, der langen Rede kurzer Sinn, eine Generation kommt, eine Generation geht, die Erde aber bleibt auf für den Menschengeist verborgene, unabsehbare Zeit. Machen wir eine halbe Stunde Pause. Wir fahren nun weiter. Wir sind ja stehen geblieben vor der Pause bei der Aussage, die Erde besteht ewiglich oder auf absehbare, unabsehbare Zeit. Nun spricht der Prediger über Kreisläufe in der Natur. So wie man das von der Erde aus sieht, und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Und sie eilt ihrem Orte zu, wo sie aufgeht. Es ist ein täglich zu beobachtender Kreislauf, Kreislauf des Lebens. Dann Vers 6. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er, und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Erstaunlich ist ja, dass man effektiv in der modernen Wissenschaft, in der Meteorologie, ein Windsystem entdeckt hat, das über die Nordhälfte der Erdkugel geht bis zum Äquator und dann wieder zurück. Und zwar genau so, wie es hier beschrieben wird. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er, und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Grandios. Aber auch da ein ständiger Kreislauf in der Natur. Des Weiteren der Kreislauf des Wassers. Alle Flüsse gehen in das Meer. Und das Meer wird nicht voll. Das ist ja eigentlich schon erstaunlich. Und das seit Urzeiten, das Meer wird nicht voll. Nun, Salomo erklärt den Kreislauf des Wassers. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Es ist tatsächlich so, das Wasser wird durch die Flüsse vom Westland in die Ozeane gebracht, aber dort bleibt es nicht. Sondern Tag für Tag unter der gewaltigen Kraft des Sonnenlichtes werden Unmengen von Wasser verdunstet. Die bilden Wolken, die werden durch den Wind wieder aufs Festland verschoben, regnen dort wieder aus und gehen wieder in die Flüsse und wieder ins Meer. Aber auch das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis der Neuzeit. Aber Salomo beschreibt das so als Selbstverständlichkeit dieser Weise vor 3000 Jahren. Und auch hier, es ist ein ständig sich wiederholender Kreislauf. Und weiter sagt Salomo, überhaupt all das ganze Leben, die Abfolge der Dinge in der Geschichte sind eigentlich eine ständige Wiederholung. Die Menschen haben in der Geschichte immer wieder die gleichen Dummheiten wiederholt. Es gibt nichts, wo man sagen könnte, das ist nun wirklich etwas ganz Neues. Es geht übrigens hier nicht um wissenschaftliche Entdeckungen, sondern es geht hier im Text um das, was geschehen ist. Vers 9, und das, was geschehen, ist das, was geschehen wird. Das heißt, dass immer wieder dieselben Dinge in der Geschichte geschehen. Vom Prinzip her, vom Grundprinzip her, kommt immer dasselbe wieder neu vor. Nichts, wo man sagen könnte, es ist wirklich ganz etwas Neues. Nun, das ist die Beobachtung, die der Weise in der Natur anstellen kann. Und tatsächlich im Neuen Testament, da spricht Jakobus in Kapitel 3, Vers 6 über das Rad der Schöpfung. Ganz wörtlich übersetzt entspricht das dem Trochos tes Geneseos in Jakobus 3,6. In Bibelübersetzungen wird das zum Teil wiedergegeben als etwas freier, der Lauf der Natur. Ist korrekt, oder? Oder der Lauf des Daseins und so weiter. Aber ganz wörtlich ist es das Rad der Schöpfung. Genesis ist Schöpfung, kann auch Geburt bedeuten und so weiter. Das Rad der Schöpfung. Es gibt tatsächlich ein sich stetes Drehen in der Natur. Und das hat die Denker im Orient dazu geführt, zu glauben, das müssten sie nun auch auf Geboren und Sterben anwenden. Und so kommt es zur Reinkarnationslehre. Darum spielt in den östlichen Religionen das Symbol des Rades eine so große Rolle. Aber der Orientale im Hinduismus, im Buddhismus empfindet dieses Rad als etwas, das zur Verzweiflung führt. Als etwas Sinnloses. Und das Ziel sollte sein, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Also wir sehen, es ist eine Teilwahrheit, das Rad, denn wir sehen diese Räder in der Geschichte, in der Natur. Aber die Gedanken, die über die Beobachtung hinausgehen, das war eine Verirrung. Natürlich unter dem Einfluss und der Inspiration des Reiches der Finsternis. Denn durch die Offenbarung Gottes, durch das geschriebene Wort, erfahren wir, Hebräer 9 am Schluss, denn es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Nicht? Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das würde etwas anderes bedeuten. Der Grundtext ist dort ein Zahlwort. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Das ist das Normale für den verlorenen Menschen. Er stirbt einmal und dann gibt es das Gericht. Es gibt kein Zurück. Keine Reinkarnation. Aber wie gesagt, die Kreise haben die Denker im Osten zur Verzweiflung geführt. Und ähnlich ist es ja auch mit Salomo, wenn er hier sagt, Eitelkeit der Eitelkeiten, welchen Gewinn hat der Mensch? Und dann spricht er über all diese Kreisläufe. Um zu zeigen, es dreht sich, aber wo ist der Sinn? Wo ist das Ziel? Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe? Nun, wir haben heute Morgen uns mit dem Thronwagen Gottes in Hesekiel 1 beschäftigt. Und er hat Räder. Aber diese Räder drehen nicht im Morast der Geschichte, an Ort. Sondern der Thronwagen Gottes geht ständig voran. Und dieser Thronwagen Gottes muss sich nie wenden. In welche Richtung er auch geht, kann er vorwärts fahren. Gott muss nie etwas bereuen, in dem Sinn, dass er es verurteilen müsste, dass er falsch gehandelt hätte, dass er sich geirrt hätte. Aber das Rad, die Räder des Thronwagens gehen immer vorwärts. Und das ist die wunderbare Botschaft der Bibel. Darum haben wir in der Bibel dieses lineare Denken. Das ist typisch biblisch. Eben in den anderen Kulturen, da hat man nirgends ein solches Geschichtsdenken entwickelt wie in Europa. Aber dieses Geschichtsdenken in Europa kommt aus der Bibel. Aus der Kenntnis dieses Gottes, der am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat, der die Geschichte in Zeitaltern ablaufen ließ als Heilsgeschichte, die letztlich zur Vollendung führen, Offenbarung 21, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Nun, in den orientalischen Religionen hat man versucht, den Ausbruch zu finden aus diesem Rad. Und so hat man, und bis zum heutigen Tag, man sucht in der Meditation die Auslöschung der Individualität. Also der Geist des Menschen wird passiv gemacht und damit soll das Gefühl des Einsseins mit dem Allgeist erzeugt werden. Das Gleiche haben andere Völker mit Drogen gemacht, die Schamanen. Aber es ist gewissermaßen man will austreten aus dem sinnlosen Rad und denkt, in der Auflösung der Individualität das Ziel zu finden. Und das ist genau das Nirvana im Hinduismus, das Nibbana im Buddhismus. Buddha sagte, das Nibbana ist ein Zustand, wo man nicht sagen kann, man ist, aber man kann auch nicht sagen, man ist nicht. Es ist quasi die Auflösung der Individualität. Was ist das? Das ist nichts anderes als ein Nihilismus. Wirklich die Suche nach dem Nichts, und das soll das große Glück sein. Und wie wunderbar, die Bibel zeigt uns, nein, wir müssen nicht ausbrechen aus dem Rad. Wir dürfen jeden Tag wieder neu an unsere Arbeit gehen, Gott danken. Am Morgen gibt es Morgenessen, am Mittag Mittagessen, am Abend Abendessen. Ja, wenn wir das überhaupt haben. 800 Millionen Menschen haben das anders. Alles mit Dank aus der Hand Gottes nehmen. Und wir dürfen wissen, jeder Tag führt uns näher zum Ziel. Jeder Tag ist wieder ein Schritt näher bei der Wiederkunft Christi. Und damit auch ein Tag näher bei der Vollendung. Es ist auch wunderbar, dass wir die Geschichte, im Allgemeinen die Geschichte unseres Lebens als ein Vorwärtsgehen zur Vollendung. Jeder Tag näher bei der Vollendung. Und wir dürfen auch die Wiederkunft Christi, gemäß dem Neuen Testament, jeden Tag erwarten. Vielleicht heute. Hat manche sich so als Erinnerung aufgeschrieben, an einem schönen Plätzchen in der Wohnung. Und das ist nicht die Auflösung der Person, sondern der christliche Glaube zeigt, Gott ist ein persönlicher Gott. Nicht ein unpersönlicher. Und dieser persönliche Gott hat uns als Person geschaffen und wir bleiben unsere Person in aller Ewigkeit. Keine Auflösung, sondern wir haben eine herrliche Zukunft in der Gemeinschaft als Geschöpfe, ja sogar als Kinder Gottes, zu Gott, dem Vater. Das ist die Antwort des Neuen Testamentes auf die Fragen, die hier in Prediger 1 aufgeworfen werden. Also uns braucht das nicht zur Verzweiflung zu führen, sondern es macht uns Mut. Gott hat seinen Plan in der Weltgeschichte, aber auch in meinem persönlichen Leben. Das läuft nach dem Rädergang des Thronwagens Gottes. Aber wie gesagt heute Morgen, dieser Wagen kann sich mal in die Richtung vorwärts bewegen oder in diese Richtung. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir können nicht einfach alles verstehen. Warum hat uns Gott so geführt und nicht anders? Aber wir dürfen wissen, es ist Gottes weise Führung entsprechend seinem Thron. Hesekiel sah Gott, den Sohn, auf dem Thron oben, der zu Hesekiel dann spricht. Und so dürfen wir wissen, Gott ist noch auf dem Plan. Und alles ist ihm untertan. So heißt es in einem schönen Lied. Nun schauen wir den Aufbau des Predigerbuches an. Das ist der letzte Abschnitt. Ich habe schon erklärt, der Autor stellt sich vor, Kapitel 1, 1. Die These des Buches wird in 1, 2 bis 3 vorgestellt. Dann kommt die Einleitung, die habe ich betitelt mit Das Rad der Schöpfung, 1, 4 bis 11. Und nun kommt der erste Hauptteil, Studieren und Probieren, 1, 12 bis 2, 11. Wir haben das schon gelesen, 1, 12 bis 18. Salomo sagt, mit Weisheit hat er alles erkunden und verstehen wollen, was in der Welt vorgeht, aber es ist ein übles Geschäft. Und bei viel Weisheit ist auch viel Kummer. Heißt das, dass das Denken uns immer zur Enttäuschung führen muss? Nein. Es ist hier das Denken ohne Gemeinschaft mit Gott. Das führt uns letztlich zum Nihilismus. Und das haben uns so viele große Philosophen gezeigt. Die haben nachgedacht über alles. Und die haben so scharfe, spitze Gedanken gehabt. Und wie viele von ihnen sind wirklich im Elend, haben im Elend geendet. Ich habe schon hingewiesen auf Kafka und viele andere könnten beigezogen werden. Das Denken ohne die Gemeinschaft mit Gott führt uns zur Enttäuschung. Und so hat Salomo das probiert, eben mit Philosophie, hier überschrieben als Studieren. Aber dann in Kapitel 2 zeigt er, er hat es nicht nur mit Studieren, sondern auch mit Probieren versucht. Ich sprach in meinem Herzen, wohlan denn? Ich will dich prüfen durch Freude und genieße das Gute. Aber siehe, auch das ist Eitelkeit. Zum Lachen sprach ich, es sei unsinnig. Und zur Freude, was sie denn schaffe. Ich beschloss in meinem Herzen, meinen Leib durch Wein zu pflegen, während mein Herz sich mit Weisheit benehme. Und es mit der Torheit zu halten, bis ich sehe, was den Menschenkindern gut wäre, unter dem Himmel zu tun. Und dann erzählt er, wie viel Häuser er gebaut hat, Weinberge gepflanzt, Parkanlagen geplant und ausgeführt. Und Vers 7, Knechte und Mägde angeschafft, großer Grundbesitz. Vers 8, ich sammelte mir auch Silber und Gold und Reichtum der Könige und Landschaften. Ich schaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonnen der Menschenkinder, Frau und Frauen. Und ich wurde groß und größer. Er hat es versucht mit allen möglichen und unmöglichen Dingen. Und sein Fazit, seine Schlussfolgerung, Eitelkeit, ein Haschnachwind. Also alles genießen in dieser Welt, es bringt nichts. Und trotzdem, die Menschen versuchen es jedes Wochenende wieder neu. Dabei hat jemand schon vor 3000 Jahren hat er erklärt, es bringt überhaupt nichts. Und die fahren weiter. Unglaublich. Aber da, in Kapitel 2, Vers 10, spricht er zum ersten Mal so in einer Schlussfolgerung über Freude. Aber man weiß dann noch nicht recht, was das soll. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe. Und das war mein Teil von all meiner Mühe. Aber er muss dann doch sagen, Vers 11, und ich wandte mich hin zu allen meinen Werken, die meine Hände gemacht, und zu der Mühe, womit ich wirken, mich abgemüht hatte. Und siehe, das alles war Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Und es gibt keinen Gewinn unter der Sonne. Irgendwie, er hat Gewaltiges geleistet. Manche würden sich sagen, wenn ich ein großer, erfolgreicher Architekt werden würde, wie Corbusier, dann hätte ich das Ziel des Lebens erreicht. Oder ein Junge hat mir mal gesagt, wenn jemand zwei Doktortitel schafft, dann hat er wirklich das Ziel erreicht. Aber Salomo sagt, er hat gar keine wirkliche Ruhe und Befriedigung in seinen eigenen Werken gefunden. Ein erstaunlicher Gegensatz zu Gottes Werken. Gott hat alle seine Werke angeschaut, sie waren sehr gut. Und dann kam der Sabbat, der göttlichen Ruhe. Gott hat sich gefreut in seinen Werken. Gott hat eine innere Freude empfunden an seinen Werken. Was ist geschehen, dass wir selbst bei unserem Werk, bei unserem Lebenswerk zurückblicken können und sagen, was hat es eigentlich gebracht? Hat einer den Nobelpreis bekommen und dann stirbt er doch. Ja, und es wird dann wieder vergessen. Wer weiß all die Namen, die schon einen Nobelpreis bekommen haben? Die haben wir schon längst vergessen. Genauso wie Wilhelm Busch sagte, der Ruhm, wie alle Schwindelware, dauert selten mehr als 1000 Jahre. Also, es ist wirklich so, das Problem des Menschen, er kann in seinen eigenen Werken, ohne die Beziehung zu Gott, die dem Ewigkeitswert geben könnte, kann er nicht die wirkliche Befriedigung finden. Studieren und probieren. Das geht bis Kapitel 2,11. Dann kommt der zweite Hauptteil, Weisheit und Torheit. 2,12 bis 26. Hier hat Weisheit die Bedeutung von intellektuellem Wissen. Und Salomo untersucht hier, bringt es eigentlich etwas, das Wissen des Menschen? Und er kommt dann doch zur Überzeugung, obwohl das ja so viel Verdruss bringt, einen relativen Vorzug hat es doch, Vers 13. Und ich sah, dass die Weisheit den Vorzug hat vor der Torheit, gleich dem Vorzug des Lichtes vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen in seinem Kopf, der Tor aber wandelt in der Finsternis. Also er sagt, im Prinzip ist es schon irgendwie ein Vorteil, wenn jemand viel weiß gegenüber dem, der nichts weiß. So wie Licht und Finsternis ein Unterschied ist. Aber dann sagt er, es ist so enttäuschend, am Schluss sterben beide. Und sie haben beide dasselbe Geschick, Vers 15. Und ich sprach in meinem Herzen, gleich dem Geschick des Toren wird auch mir widerfahren. Und wozu bin ich dann überaus weise gewesen? Dann spricht er darüber, eben das Andenken an die Weisen, auch das vergeht. Aber in all diesen Überlegungen, es ist zwar ein relativer Vorzug, die Weisheit, aber letztlich, es müssen alle sterben. Und dann geht es um die Frage, wer führt die Sache weiter, was man aufgebaut hat. Und auch hier drückt er aus, die Enttäuschung, die man dabei erleben kann. Man baut etwas auf, aber wie wird das mit dem Nachfolger kommen? Vers 18. Und ich hasste alle meine Mühe, womit ich mich abmühte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen hinterlassen muss, der nach mir sein wird. Und wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird. Ja, und Salomo hat einen törichten Sohn. Rehabeam hat sein großes Reich geerbt. Und dann ging er zu den alten Leuten, hat gesagt, wie soll ich's machen? Dann haben sie gesagt, du musst unbedingt diese Härte, die dein Vater ausgeübt hat in der Regierung, die musst du mildern. Dann ging er zu den jungen Leuten und die haben gesagt, muss den Leuten sagen, das war nur das Vorwort, was mein Vater gemacht hat. Jetzt kommt die Hauptsache. So in dem Sinn, ja? Und das hat dann zur Reichsspaltung geführt. Das war ein Tor, hat alles kaputt gemacht. Wer weiß, wie wird das der Sohn machen? Und so gibt es manche, die haben ein schönes Geschäft aufgebaut und dann denken sie, und jetzt, wer macht weiter? Wo niemand will, niemand kann oder einer will und macht alles wieder kaputt. Aber schließlich kommt Salomo zu der Schlussfolgerung, obwohl alles so ein Haschen nach Wind ist, Vers 24. Es gibt nichts Besseres unter den Menschen, als dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse, bei seiner Mühe. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne ihn? Denn dem Menschen, der ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Kenntnis und Freude. Dem Sünder aber gibt er das Geschäft einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Also, ihr sagt, unser Leben ist so kurz, so vergänglich, voller Enttäuschungen, aber das Essen und Trinken ist etwas, was Gott uns gibt. Und tatsächlich, es ist ja eigentlich ganz wichtig. Wir essen dreimal im Tag in unserer Kultur. Und dann gibt es solche, die haben sogar noch Zwischenmahlzeiten. Und da muss man mal zusammenrechnen, wie viel Zeit braucht man, um alles vorzubereiten. Ja, und danach muss man das auch wieder verschwinden lassen. Wie viel Zeit macht das am Tag aus? Wie viel Zeit unseres Lebens hängt mit dem zusammen? Aber Salomo hat versucht, eben im Schwelgen die Freude zu finden, Kapitel 2, Vers 1, und hat gesagt, das hat überhaupt nichts gebracht. Aber jetzt erklärt dir, wer aus Gottes Furcht die Dinge einfach dankbar aus Gottes Hand nimmt. Und das Tischgebet ist eben nicht einfach so eine Sitte, sondern das ist wirklich der Ausdruck, dass wir die Gaben aus Gottes Hand nehmen und nicht schwelgerisch genießen, aber dankbar genießen. Und dann kann eine Pizza wirklich wunderbar schmecken. Wer kann genießen ohne ihn? Also der wahre Genuss muss aus der Hand des Schöpfers genommen werden. Und jetzt lesen wir etwas aus dem 1. Timotheusbrief. Da haben wir bereits gefunden, der Mensch ist nackt in die Welt gekommen und er wird die Welt auch so wieder verlassen. Genügsamkeit, das ist so wichtig. Paulus sagt in 1. Korinther 6, 8, wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Und er warnt diejenigen, die reich werden wollen, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Lüste, welche die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, welche nachtrachtend etliche von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Es ist eine Torheit, wer reich werden will. Aber das heißt nicht, die reich sind, ja? Das ist eine andere Klasse. Es gibt Leute, die sind reich. Aber es gibt Leute, die wollen reich werden und das ist das Gefährliche. Und davor wird gewarnt, die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Und er erklärt, Vers 11, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Aber dann in Vers 17 spricht er die an, die reich sind. Und in Gottes Souveränität sind gewisse sind reich geworden, andere sind es nicht. Nun spricht hier Paulus die Reichen in der Gemeinde an. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Ist doch erstaunlich. Keine Askese wird hier gelehrt, sondern dass das, was Gott uns gibt an natürlichen Gaben, wir dürfen sie aus seiner Hand nehmen und dann haben wir den Genuss, weil wir wissen, es kommt von Gott, der Quelle allen Lebens. Und weiter erklärt er, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, sich selbst eine gute Grundlage sammelnd auf die Zukunft, auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen. Also wer es in den irdischen Dingen sucht, das wirkliche Leben, der hat es verpasst. Und so muss auch der Reiche in der Gemeinde diese innere Haltung haben, wie sie hier gezeigt wird. Und wir können ja sagen, in unserer Gesellschaft sind ja die meisten reich. So etwas hat es in der Weltgeschichte noch nie gegeben, dass ein so großer Teil der Bevölkerung so reich ist und lebt, wie früher Fürsten gelebt haben. Mehr als 50% in Zürich sind Ein-Personen-Haushalte. Das ist unglaublich. 170 Quadratmeter Wohnraum. Das wäre doch toll für 10, 12 Kinder. Aber die leben allein und finden es ganz toll. Also das ist ein Problem für sich. Ich wollte nur einfach sagen, leben wie Fürsten. Und dann diejenigen, die Doppeleinkommen, ja, die leben auch wie Fürsten. Ja, die haben ja mehr als der Präsident von Israel. Ministerpräsident, die verdienen nicht so viel. Also, unglaublich, dieser Reichtum, der in unserer Gesellschaft da ist. Aber wohl uns, wenn Gläubige wirklich diese Gesinnung haben, die in 1. Timotheus 6 gelehrt wird, auf der Grundlage, wie wir gesehen haben, des Buches Prediger. Alles aus Gottes Hand nehmen, so haben wir gesungen. Nun gehen wir weiter. Der Teil 3, Römisch 3, Kapitel 3, 1 bis 22, behandelt das Thema Zeit und Ewigkeit. Alles hat eine bestimmte Zeit. Und jedes Vornehmen unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Steine werfen hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich vom Umarmen fernhalten hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und fortwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und nähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Salomo weiß um Gottes Souveränität in allen Ereignissen des Lebens. Es wird hier nicht erklärt, was nun positiv, was negativ ist. Manchmal sind es Gegensätze, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Manchmal sind einfach beide Sachen gut, aber es sind Gegensätze. Wir haben den Zeitpunkt unserer Geburt nicht bestimmt. Wir haben das gemerkt bei unseren Kindern. Einmal hat die Berechnung gestimmt. Und das war ja, und das war auch nicht von uns abhängig, sondern einfach, wenn man ausrechnet, wie lange geht die Schwangerschaft. Aber meistens ist der Tag der Geburt war irgendwie neben dem errechneten Termin des Gynäkologen. Nun, Gott hat bestimmt über unsere Geburt. Er hat den Zeitpunkt bestimmt, er hat den Ort bestimmt. Warum sind wir nicht irgendwo in der dritten Welt geboren worden? Wir haben überhaupt nichts dafür. Und dann haben wir auch den Zeitpunkt unseres Sterbens nicht in der Hand. Gut, da könnte man sagen, aber da kann der Mensch doch etwas tun. Aber auch da kann man nicht sagen, dass der Mensch tun kann, was er will. Denn letztlich ist es auch das in Gottes Souveränität, ob er das Töten zulässt oder nicht. Ich habe das schon mal erzählt, an einem Ort, der Evangelist Whitfield wurde in Irland fast vom Straßenpöbel ermordet. Und dann schreibt er in einem Brief, es ist unglaublich, wie unsterblich man ist, bis man seinen Dienst erfüllt hat. Wir wissen, dass Gott auch darin seine Hand hat, in allen einzelnen Dingen. Oder wenn die Kinder Steine sammeln und Steine werfen, so klein die Dinge in unserem Leben auch sind, sie sind alle in Gottes Hand. Nicht so, dass die, wir werden das noch später sehen, dass die Verantwortung des Menschen keine Bedeutung hat, aber hier wird die Souveränität Gottes vorgestellt, die letztlich über allem steht und auch über dem menschlichen, über der menschlichen Entscheidungsfähigkeit steht. Der Mensch kann nicht machen, was er will. Wir haben auch nicht alle Möglichkeiten. Wären wir irgendwo in einer Mafia-Familie geboren worden, hätten wir ganz andere Möglichkeiten gehabt, als wir jetzt haben. Ja, aber das hängt nicht von uns ab. Also Gott hat uns vor viel Sünde bewahrt, indem er uns in bestimmte Umstände hineingeführt hat, die wir gar nicht selber bestimmen konnten. Auch das ist in der souveränen Hand Gottes. Aber diese einzelnen Ereignisse im Leben, sie sind so kurz, es sind nur Zeitpunkte. Alles hat seine bestimmte Zeit. Und nun wird im Gegensatz dazu, Kapitel 3, Vers 11 gesagt, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Ohne dass der Mensch das Werk, welches Gott gewirkt hat, von Anfang bis zu Ende erfassen vermag. Die Ewigkeit. Gott hat dem Menschen ein inneres Wissen um die Ewigkeit ins Herz hineingelegt. Darum haben Kinder bereits die Ahnung der Existenz Gottes. So schlimm in unserer Gesellschaft, wie das manchmal Kleinkinderherzen schon ganz früh von den Eltern ausgerissen, zerstört wird oder durchs Fernsehen und so weiter. Da erzählt meine kleine Tochter in der zweiten Primarklasse, ihre Freundin hat gesagt, Gott gibt es nicht und das Leben macht mit einem, was es will. So spricht doch kein Zweiklässler. Das hat sie von der Mutter. In anderen Fällen vom Vater. Nun, der Mensch hat dieses innere Wissen um die Ewigkeit und darum macht er sich auch Gedanken über das Leben und über das, was nach dem Leben ist. Und in den meisten Kulturen der Welt ist das Wissen um die Existenz eines Schöpfergottes vorhanden. Das ist eine ganz erstaunliche Entdeckung, sehr schön beschrieben in dem Buch von Don Richardson, Ewigkeit in ihren Herzen, was er genau auf diesen Vers anspielt. Also dieser Abschnitt lehrt uns, dass wir die zeitlichen Dinge, die so vergänglichen, kurzen Dinge im Licht der Ewigkeit anschauen müssen. Und dann sehen wir, was wichtig ist und was unwichtig ist. Erst dann. Aber Salomo schreibt in Vers 18, ich sprach in meinem Herzen, wegen der Menschenkinder geschieht es, damit Gott sie prüfe und damit sie sehen, dass sie an und für sich Tiere sind. Denn was das Geschick der Menschenkinder und das Geschick der Tiere betrifft, so haben sie einerlei Geschick. Wie diese sterben, so sterben jene. Und einen Odem haben sie alle. Und da ist kein Vorzug des Menschen vor dem Tier. Denn alles ist Eitelkeit. Alles geht an einen Ort, alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt zum Staub zurück. Wer weiß von dem Odem der Menschenkinder, ob er aufwärts fährt oder von dem Odem der Tiere, ob er niederwärts zur Erde hinabfährt? Ja, da hat man den Eindruck, Salomo hat wirklich die moderne, pessimistische Sicht, auch nach seiner Umkehr. Nein, es ist aber nicht so. Wir müssen genau schauen, was er da sagt. Vers 18 am Schluss. Damit sie sehen, dass sie an und für sich Tiere sind. Hebräisch, ein schönes Wortspiel. Shehem behema hem alahem. Shehem behema hem alahem. Dass sie an und für sich Tiere sind. Geht nicht so auf Deutsch, ja? Das heißt, der Mensch nur für sich betrachtet, ohne die Beziehung zu Gott und zur Ewigkeit, ist wie ein Vieh. Eben weil er aufsteht wie die Kuh und wieder schlafen geht wie die Kuh. Und es ist so, dass der Mensch tatsächlich vieles mit dem Tier teilt. Er hat auch einen Körper, hat auch vier Extremitäten wie viele Tiere und er hat auch einen Hauch zur Atmung, wie alle Lungenatmer in der Tierwelt, und beide sterben. Und wenn man ein Tier stirbt, tot, einen Menschen sieht, tot, was ist der Unterschied? Wir sehen nicht, dass irgendwie etwas weitergeht. Und es ist ja so etwas sehr typisch, wenn jemand stirbt, dass er quasi so einen letzten Atemzug geben kann. Was ist der Hauch? Und jetzt? Was ist? Beide gehen zum Staub zurück, das Tier wie der Mensch. Und wer kann wissen, wie es weitergeht? Nun, das ist eine rhetorische Frage. Wer weiß es? Nein, es ist mehr als eine rhetorische Frage. Es will eine Antwort. Der die Heilige Schrift ernst nimmt, weiß es. Und Salomo weiß es. Prediger 12, Vers 7. Und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Das können wir nur wissen durch göttliche Offenbarung in seinem Wort. Nicht aus der Beobachtung. Wer kann es wissen? Der auf Gottes Wort hört. Wir gehen weiter zu Teil 4. Recht und Unrecht. 4,1 bis 5,20. Salomo hat sich umgesehen in der Weltgeschichte und er sieht, wie Menschen unterdrückt werden, wie Menschen weinen und sie haben niemanden, der sie tröstet. Und in all dieser Realität des Unrechtes in dieser Welt, sagt Salomo, gibt es eine Möglichkeit, dass man in einem begrenzten Rahmen trotzdem so ungefähr normal leben kann. Dass auch eine Regierung normal funktionieren kann, nämlich dann, wenn sie sich an göttliche, moralische Normen hält. Das wird so schön beschrieben in Prediger 5, 1. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Und nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben. Denn sie haben keine Erkenntnis, sodass sie Böses tun. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum seien deine Worte wenige. Übrigens interessant, wie die Weisheitsliteratur der Bibel, dazu gehören eben Prediger, Sprüche, Hiob und so weiter, die sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sehr wortkarg sind. Ja? Die deutsche Poesie, die will möglichst viel Worte machen. Die sind ganz wortkarg. Und das sind die Worte der Weisen. Wenig und klar überlegt, was ausgedrückt wird. Und so erklärt Salomo noch viele andere Dinge, wie der Mensch leben soll. Und wenn er sich daran hält, dann ist es in einem beschränkten Rahmen, auch in einer ungerechten Welt, möglich, dass ein Zusammenleben mit schönen Seiten eben erfahrbar ist. Und dann gehen wir weiter zum Teil 5, 6.1 bis 7.14. Anfang und Ende. Da stellt Salomo verschiedene Dinge des Lebens so einander gegenüber. Gewissermaßen das Geborenwerden und das Sterben. Und er sagt, besser ist das Ende einer Sache als der Anfang. Ja, es gibt manche, die haben gut begonnen und sie haben schlecht geendet. Aber was ist denn all das noch wert, was vorher war? Ist alles zertreten und zerstört. Aber es gibt andere, die haben schlecht begonnen und haben wie der Schächer am Kreuz gut geendet. So ist das Ende besser als der Anfang. Also wir leben in einer Welt der Ungerechtigkeit und der Sünde. Aber es ist wichtig, im Vergleich von Anfang und Ende, dass wir besonders auf das Ende achten. Dass es dort wenigstens nach Gottes Wille geschieht. Dann in Teil 6, 7,15 bis 8,15, geht es um das Thema Gerechte und Gesetzlose. Da kommt Salomo zu der biblischen Grundwahrheit, dass alle Menschen Sünder sind. Vers 20, denn unter den Menschen ist kein Gerechter auf Erden, der Gutes tue und nicht sündige. Der Mensch ist schlechthin ein Ungerechter. Trotzdem gibt es Gerechte und Menschen, die wir als Gerechte bezeichnen. Und in Jerusalem werden manche Leute in Yad Vashem als Gerechte der Nationen tituliert. Ja, in 7,15 sagt der Weise, allerlei habe ich gesehen in den Tagen meiner Eitelkeit. Da ist ein Gerechter, der bei seiner Gerechtigkeit umkommt. Und da ist ein Gesetzloser, der bei seiner Bosheit seine Tage verlängert. Sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich verderben? Sei nicht allzu gesetzlos und sei nicht töricht. Warum willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Es ist gut, dass du an diesem festhältst und auch von jenem deine Hand nicht abziehst. Denn der Gottesfürchtige entgeht dem allen. Eigenartig, sei nicht allzu gerecht. Ja gut, wir sind alle grundsätzlich von Natur Sünder. Das ist die große Wahrheit aus Römer 3, 23. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Nun, der Gottesfürchtige wird nun angeführt in Vers 18. Das ist der Sünder, der zu Gott zurückkehrt, seine Schuld bekennt und Gottes Vergebung in Anspruch nimmt. Und wenn wir erlöst sind, wenn wir Vergebung haben und uns so selbstgerecht aufführen wollen, dann ist das eine große Schlinge. Und man kann auch, was die Pharisäer als Prinzip aufgestellt haben, man kann gerechter sein wollen als Gott. Die Pharisäer haben die Gebote bewusst strenger ausgelegt, als wie sie dastehen, damit man ja sicher geht, dass man gerecht lebt. Aber das über das Wort hinausgehen bringt keinen Segen. Es bewahrt nämlich nicht vor der Sünde. Ganz erstaunlich. Der Herr Jesus hat sich nicht an solche Dinge gehalten, die darüber hinausgingen. Darum hat er in den Evangelien immer wieder solche übertriebene Auslegungen abgelehnt. Aber er hat genau getan, was die Schrift sagt. Allein die Schrift haben die Reformatoren entdeckt. Nur die Schrift, nicht etwas dazu, nichts davon weg. Und den beiden Extremen der falschen Gerechtigkeit und der falschen Gesetzlosigkeit entgeht der Gottesfürchtige. Dann der siebte Teil, Kapitel 8, 16 bis 19, handelt von Gott, von göttlicher Regierung und menschlicher Verantwortung. Ja, wir haben das ja schon gehabt im Thema Zeit und Ewigkeit, Gottes Souveränität. Und hier wird nun gezeigt, wie der Mensch, trotz Gottes Souveränität, hat er eine Verantwortung und einen Willen, wo er entscheiden kann, handeln kann, in dem Rahmen, wie Gott das gewährt. Und hier in diesem Abschnitt wird dieses Thema behandelt. Und ganz schön möchte ich vorlesen, 8, Vers 17. Da habe ich bezüglich des ganzen Werkes Gottes gesehen, dass der Mensch das Werk nicht zu erfassen vermag, welches unter der Sonne geschieht, indem der Mensch sich abmüht, es zu suchen, aber es nicht erfasst. Und selbst wenn der Weise es zu erkennen meint, vermag er es doch nicht zu erfassen. Im 19. Jahrhundert kam die Philosophie des Positivismus auf. Dieser hochmütige Ansatz, der meinte, der Mensch wird letztlich mit seiner Wissenschaft alle Fragen und Rätsel lüften können. Das war der Positivismus. Das waren moderne Leute, die haben so gedacht. Und ich mag mich noch erinnern, so vor Jahrzehnten, als Professor Wilder Smith unter Studenten und Gymnasialschülern hat er Vorträge gehalten, die vielen jungen Leuten zum Segen waren. Und da kam die Zeit, wo die schwarzen Löcher entdeckt worden sind im Weltall. Da hat er so schön erklärt, man meinte bisher, der Mensch würde letztlich alles einmal erklären können und erforschen können. Aber die schwarzen Löcher, das sind also Stellen im Weltall, wo Materie so konzentriert ist, dass selbst Lichtstrahlen eingesogen werden und die kommen nie mehr raus. Und da hat also der Materialismus hat sich selber erhängt damit. Denn der Materialismus musste zur Erkenntnis kommen, dass es Dinge gibt, da werden wir nie die Information herausholen. Ja, man kann ja ein schwarzes Loch reingeben, dann kommt man nicht mehr raus. Aber hier wird es so schön gesagt, und wenn der Weise, der Mensch kann Gottes Werk nicht erfassen, und selbst wenn er meint, jetzt habe ich es erfasst, vermag er es doch nicht zu erfassen. Ganz schlicht. Schlicht und klar. Dann, Abschnitt 8, 9, 11 bis 11, 8. Da geht es um Vermögen und Unvermögen. Also das ist ein ungewöhnliches Wort. Vermögen meine ich nicht Reichtum, sondern das, was der Mensch vermag zu tun und das, was er eben einfach nicht kann. Über diese Thematik, was uns möglich ist, was uns unmöglich ist, wird da gesprochen. Und dann werden so konkrete Dinge angesprochen wie, wenn wir etwas unternehmen, setzen wir uns doch dauernd Gefahren aus. Viele sind heute mit dem Auto gekommen, das ist unwahrscheinlich gefährlich. Ja, es ist unwahrscheinlich gefährlich. Es braucht nur ein bisschen Nebel und 60 Autos sind ineinander drin. Also, 10 Vers 8. Wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen. Das muss man sich ganz klar sein. Wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen. Das ist gefährlich. Also man kann lieber besser zu Hause im Sofa bleiben. Das ist weniger gefährlich. Und wer eine Mauer einreißt, den kann eine Schlange beißen. Wer Steine bricht, kann sich daran verletzen. Wer Holz spaltet, kann sich dadurch gefährden. Darum spalte ich kein Holz. Ich habe das mal erlebt, so in einem Lager, da hat sich einer also voll die Wade geöffnet mit dem Schlag. Und dann musste er eben lernen, man muss die Beine spreizen. Ja, damit das Beil zwischendurch geht. Aber es ist gefährlich, Holz spalten. Und es gibt solche, die können es besser als ich. Aber so geht das weiter. Wenn das Eisen stumpf geworden ist und er hat die Schneide nicht geschliffen, so muss er seine Kräfte mehr anstrengen. Klar, man kann sich sagen, ich schleife das Messer nicht, denn es ist gefährlich, das Messer zu schleifen. Also man kann sich auch sagen, gewisse Fortschritte, technologisch muss ich ja nicht unbedingt in Anspruch nehmen, denn es sind auch Gefahren damit verbunden. Aber in diesem Abschnitt wird uns gezeigt, dass der Mensch Möglichkeiten hat und dass er diese Möglichkeiten auch gebrauchen darf, aus der Hand des Schöpfers nehmend. Und da ist eben von Gott ein Freiraum gegeben, auch in der Entwicklung. Und so zeigt uns auch dieses Kapitel, dass wir nicht fortschrittsfeindlich sein dürfen, prinzipiell. Aber wir haben unsere Verantwortung und über allem steht Gott. Letztlich der 9. Abschnitt, Jugend und Alter. Günthi, hast du noch ein paar Minuten? Also 7 Minuten. 11, Vers 9. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit. Und wandle in den Wegen deines Herzens und im Anschauen deiner Augen. Es ist so schön, jung zu sein. Ich habe früher ein Lied gesungen als jung. Es ist schön, jung zu sein. Aber es ist noch schöner, gerettet zu sein. Also es ist wunderschön, jung zu sein und errettet zu sein. Es ist etwas Schönes, jung zu sein. Und man hat als junger Mensch noch viel mehr Möglichkeiten als der alte Mensch. Als der altgewordene Mensch. Und Salomo sagt, freue dich. Es ist ein Geschenk, dass wir jung sein dürfen. Aber er sagt, doch wisse, dass um dies alles Gott dich ins Gericht bringen wird. Das heißt nicht, du hast Freude, dass du jung bist und jetzt kannst du machen, was du willst. Sobald du sündigst, wird Gott dich zur Rechenschaft ziehen. Und dann Vers 10, und entferne den Unmut aus deinem Herzen und tue das Übel von deinem Leibe. Das ist die Antwort für die 68er. Die 68er haben gesagt, wir müssen protestieren. War letztlich Groll, Unmut gegen Gott und seine Gebote. Aber Salomo sagt, und entferne den Groll aus deinem Herzen. Und die 68er haben gesagt, lebe deine Sexualität schrankenlos aus. Und Salomo sagt, tue das Übel von deinem Körper weg. Eindrücklich. Vor 3000 Jahren hat er schon die Antwort gegeben für die 68er. Denn die Jugend und das Mannesalter sind Eitelkeit. Und gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit. Ehe die Tage des Übels kommen und die Jahre annahen, von welchen du sagen wirst, ich habe kein Gefallen an ihnen. Also wichtig ist, die Jugend zu erleben als eine Zeit, wo wir uns ganz klar auf Gott und sein Wort ausrichten. Und warum? Weil der Mensch später in eine Zeit hineinkommt, die viel schwieriger ist als die Jugendzeit. Und da sagt er weiter, Vers 2, ehe sich verfinstern die Sonne und das Licht und der Mond und die Sterne und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. Das göttliche Licht. Die Verfinsterung des himmlischen Lichts bedeutet die Abnahme der Aufnahmefähigkeit des Wortes Gottes. Ich habe gerade vor kurzem wieder eine aktuelle Statistik gesehen, wo gezeigt wird, dass die allermeisten Menschen, die sich bekehren, bekehren sich als Jugendliche. Es ist schon ein Wunder, wenn ein Jugendlicher sich bekehrt, aber es ist noch ein größeres Wunder, wenn einer sich bekehrt nach 25. Und es gibt tatsächlich Leute, die bekehren sich nach 70. Aber das ist ein ganz, ganz großes Wunder. Aber Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Aber hier wird gesagt, du musst in der Jugend an deinen Schöpfer denken, bevor diese Zeit kommt, wo das göttliche Licht durch Wolken zugetan wird. Und dann wird erklärt, bevor die Hüter des Hauses zittern, das sind die Hände, die beginnen zu zittern. Aber mit den Händen können wir uns ja schützen, das sind die Hüter des Hauses. Weiter, und die starken Männer sich krümmen, das sind die Beine, die krumm werden. Aber wir wissen ja, hier in den Oberschenkeln haben wir die stärksten Muskeln unseres Körpers. Oder zu den stärksten Muskeln gehören sie. Dann weiter. Und die Müllerinnen feiern, weil ihr wenige sind. Das ist das reduzierte Gebiss. Es versagt den Dienst des Mahlens. Und die durch die Fenster Sehenden verdunkeln sich. Das ist die Abnahme der Sehfähigkeit. Dann wird gesprochen über sich schließende Türe, über diese schließende Türe und das dumpfe Geräusch der Mühle. Das ist die Abnahme der Hörfähigkeit. Der alte Mensch steht auf vor dem Gesang des Vogels und die Töchter seines Gesangs werden gedämpft. Das ist die Abnahme der Stimmbänderfunktionen. Und da hat der Alte dann Ehrfurcht vor dem schönen Gesang der Pirole und der Amseln. Prediger 12, 5, Angst vor der Höhe und den Gefahren auf dem Weg. Es ist die Abnahme der Unternehmungsfreude. Und Salomo argumentiert immer, gedenke deines Schöpfers ehe alle diese Dinge kommen. Du musst nicht warten, bis das soweit ist. Und dann, so schön, der Mandelbaum steht in Blüte. Es sind diese wunderbaren weißen Haare, wie der Mandelbaum Ende Januar, der mit seinen weißen Blüten das neue Leben des Frühlings als erster ankündigt. Und die Heuschrecke schleppt sich dahin, der alte Mensch geht mühsam am Stock. Die Kaper ist wirkungslos. Selbst wunderbare Zusätze im Essen helfen nicht gegen die Essfreude, die vergangen ist. Glücklicherweise hat Migro hier eingesprungen und hat so spezielle Rezepte hergestellt für das dritte Alter, damit man sich eben doch mal richtig kocht täglich. Es darf nicht sein, dass man einfach nur noch so kleine Restchen isst. Prediger 12, Vers 6. Ehe die silberne Schnur zerrissen wird, das ist die Wirbelsäule, die uns diesen wunderbaren aufrechten Gang ermöglicht. Ehe die goldene Schale zerschlagen wird, das ist der Schädel mit dem Inhalt, den wir so besonders schätzen, unsere grauen Gehirnzellen. Der Eimer am Quell, das ist das Flüssigkeitsgefäß, die Blutgefäße, bevor der Eimer am Quell zerstört wird und die Schöpfwelle an der Zisterne kaputt geht, das ist das Herz, das den Eimer am Quell raufholt, ja, das ist der Motor. Und dann geht der Mensch zum Staub zurück, wie er gewesen. Aber Salomo erklärt, und das ist nicht das Ende, sondern dieses Bibelbuch geht über den Horizont des Lebens hinaus und endet mit dem Vers, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Also das Leben in der Gemeinschaft mit Gott leben, nach seinem Wort, in Ehrfurcht vor Gott, das bewahrt uns vor dem Übel in dieser Welt. Schön, wie der Prediger uns zeigt, wie können wir moderne Menschen gottgemäß leben. Wir wollen zum Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und Es ist so eine so große Vielfalt in deinem Wort anzutreffen. Jedes Bibelbuch hat so seine eigene Schönheit und Herrlichkeit, die uns den Weg weist durch diese Welt. Danke, dass du uns auch dieses Buch gegeben hast, das uns zeigt, wie wir als Menschen in dieser Welt gottgemäß leben können. Und besonders für uns als Menschen in der modernen Zeit, wie wir da als Christen dir wohlgefällig leben können. Hilf uns, diese Lektionen wirklich zu übertragen auf unser Leben, dass dein Name verherrlicht wird, dass wir Menschen sind, die nicht irgendwo abgehoben in Sphären leben, sondern auf dieser Erde, aber in Gemeinschaft mit dir, dem Sohn Gottes, der in der Herrlichkeit ist. Amen.